Das lege ich nochmal auf. Als Gedankenstütze. Wir haben doch, denke ich, zwei, drei Geschwister die unter uns, die jetzt neu dazugestossen sind zu diesem ganzen Thema. Und darum ist es sicher hilfreich, wenn wir das als Inhaltsverzeichnis da vorne vor uns haben. Wir haben ja, wenn ich das ganz kurz darf zusammenfassen, seit einigen Abend jetzt tun wir die verschiedenen Geheimnisse, die uns im Neuen Testament offenbart werden, anschauen. Das ist ein ganz spezieller Ausdruck, der etwas ganz Spezielles, Spezifisches so meint, Geheimnis. Damit meinen wir im Neuen Testament eine geistliche Wahrheit, einen Aspekt vom Heilsplan Gottes, der bisher, das heisst im Alten Testament, völlig verborgen war, wo die Menschen dort auch die Heiligen vom Alten Testament nicht haben wissen können, ihnen nicht offenbart wurde. Aber im Neuen Testament ist es offenbart worden. Das Geheimnis ist uns offenbart. Es ist nichts Geheimnis, nichts Mystisches mehr. Wir dürfen Kenntnis haben von diesem wunderbaren Aspekt vom Heilsplan Gottes, der auch bei diesen Geheimnissen vorkommt. Und wenn man das untersucht im Neuen Testament, kann man verschiedene Gruppen von Geheimnissen machen, die da aufzeichnet sind. Oberst eben das Geheimnis des Reiches der Himmel, wo vielleicht am meisten Raum von allen Geheimnissen einnimmt. Und genau an diesem Thema sind wir jetzt seit zwei oder drei Abenden. Über das Geheimnis vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel. Und dann haben wir noch fünf weitere Geheimnisse, die die Gemeinde betreffen, die da aufgelistet sind, die ihr könnt lesen. Dann auch die Tatsache von der Verhärtung, Verstockung Israels in dieser Gnadenzeit wird als Geheimnis formuliert. Und das wollen wir dann auch noch speziell anschauen. Und das achte Geheimnis besteht eigentlich aus der Vernichtung von zwei satanischen Geheimnissen. Über all die Zeit, wo wir uns so mit der biblischen Prophetie befassen, haben wir ja das längstens gemerkt, dass der Feind Gottes, der Satan, alles, aber wirklich restlos alles vom Heilsplan Gottes, wo ihm zugänglich ist, wo er kann verstehen, versucht nachzuzäffen und zu täuschen und die Menschen so zu verführen. Und eben auch, so gibt es zwei satanische Geheimnisse, das Geheimnis von Babylon und das Geheimnis von der Gesetzlosigkeit oder vom Gesetzlosen, vom Mensch, von Sünde, vom Antichrist, wo eigentlich vernichtet werden. Und das nennt das Neue Testament ebenfalls in der Offenbarung das Geheimnis eben über die Vernichtung von diesen satanischen Geheimnissen. Das ganz kurz als Überblick zu der Thematik der Geheimnisse. Und wir beschäftigen uns jetzt, wie gesagt, seit einigen Abenden mit dem Allerobersten, das Geheimnis des Reiches der Himmel. Und in diesem Rahmen haben wir gesehen, dass es wichtig ist, dass man den Begriff Reich Gottes ein bisschen ordnet und im Überblick hat, wie er in der Bibel vorkommt. Das Reich Gottes ist ja etwas, das ganz häufig vorkommt, im Alten Testament auf eine ganz andere Art häufig als im Neuen Testament. Grundsätzlich ist immer das Gleiche gemeint. Reich Gottes ist dort, wo Gott der Herrscher ist, wo er die Herrschaft hat, wo er über allem anderen steht, wo alles ihm untertan ist. Das gilt für all die fünf verschiedenen Erscheinungsformen vom Reich Gottes. Und wir haben dann die ein bisschen aufgetrennt und eben separat angeschaut, die für fünf verschiedenen Aspekte oder Erscheinungsformen vom Reich Gottes. Die ersten vier, ganz klar im Alten Testament, klar und deutlich ausgelegt, dargelegt, offenbart, erklärt. Jedes von diesen ersten vier kommt zum Teil sehr ausgedehnt im Alten Testament vor. Aber kein Aspekt, kein bisschen vom Aspekt vom Fünften, vom Reich Gottes in geheimnisvoller Form, wie wir heute drinnen stehen, unserer Gnadenheilszeit, wird im Alten Testament bereits offenbart. Also, das ist der ganz wesentliche Unterschied mal schon zu dem Fünften, wo wir jetzt eben seit einiger Zeit dran sind, das Reich Gottes als Geheimnis oder das Reich in einer geheimnisvollen Form oder die geheimnisvolle Form, die verborgene Form vom Reich Gottes in der Gnadenzeit. in der Heilszeit, wo wir uns jetzt drin befinden. Und wir haben doch schon einige Punkte gesehen, dass da, wo ganz wichtig sind, zu beachten, wo einfach anders sind als vorher. Es ist etwas ganz Neues gekommen. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, gerade der Vers, wo viele Mühe haben zu verstehen, ist es gemeint, neue Wein gehört in neue Schläuche und nicht in alte Schläuche. Sonst geht schlussendlich beides kaputt. Wenn man den neuen Schlauch Wein in alten Schlauch einfüllt, wird alles kaputt gehen, sowohl Schlauch wie Wein. Und das ist mit Sicherheit unter anderem mit dieser Aussage vom Herrn Jesus gemeint. Das Alte, wir können sagen, die vier schon offenbarten Formen vom Reich Gottes und das Fünfte, das passt nicht zueinander. Hat ganz viele Ähnlichkeiten, nächste Verwandtschaft, aber man darf es nicht vermischen, man muss es zum Verständnis auseinander haben. Wenn man es fängt an zu vermischen, dann haben wir das, was wir heute haben, in der evangelikalen Welt. Dann streben Gemeinden nach Weltherrschaft, nach der Bekehrung von ganzen Völkern, nach dem Ausbreiten vom Evangelium, dass schlussendlich jede Regierung geprägt ist vom Evangelium, dann versucht die Weltchristenheit, das Reich Gottes hier auf der Erde aufzurichten. Kein einziger Ort, wo wir so einen Auftrag haben im Neuen Testament. Aber wenn man die verschiedenen Punkte durchmischt, dann kommt man genau zu solchen falschen Lehren. Falschen Lehren. Und es wird Schlauch und Wein kaputt gehen. Und das passiert vor unseren Augen. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, die das richtige Verständnis vom Reich Gottes in unserer Zeit haben. Bleiben stecken. Wir haben die letzten Mal eben so ein paar besondere Punkte aufgelistet. Ich möchte einfach zur Wiederholung, weil es mir so wichtig ist, noch einmal ein, zwei Punkte anführen. Die Tatsache, dass der König, Jesus Christus, ist auf die Erde gekommen, zu seinem Volk, als Messias, er hat sich und das Reich, das messianische Reich, Nummer 4, von er gekommen ist, ganz klar seinem Volk angeboten. Ich bin der Messias. Er hat sich verifiziert mit Zeichen und Wunder. Und sie hätten ihn können als ihren Messias annehmen und sie haben ihn verworfen. Ihn, der König und das messianische Reich. Sehenden Auges haben sie ihn verworfen und ins Exil geschickt. Und die Tatsache, dass der König jetzt im Exil ist, im Himmel wieder, und auch das messianische Reich abgelehnt ist worden, er hat es quasi wieder mit sich genommen, hat dazu geführt, dass das Reich Gottes in einer verborgenen, geheimnisvollen Art und Weise in die Welt hineingegeben worden ist. Das Reich ist sozusagen vom Herrn Jesus in dieser geheimnisvollen Form zurückgelassen worden auf dieser Erde und ist bewusst in die Hände von den Menschen, von der Menschheit geleitet worden. Nicht nur von den Gläubigen. Er hat das Reich in die Hände der Menschen, von dieser Erde gelassen. Und genau das offenbaren uns die Himmelreichsgleichnis. Nämlich das, was mit dem Reich in den Händen der Menschen, von der sündigen Menschheit passiert. Oder passiert ist und noch wird passieren. Und die Himmelreichsgleichnis zeigen uns die verschiedenen Eigenheiten und Aspekte von dieser Erscheinungsform Nummer 5 vom Reich Gottes auf. Ich kann sagen, ganz kurz zusammengefasst, in den Herzen der Gläubigen ist das Reich ganz anders als in den Händen der Ungläubigen. Das ist klar. In den Herzen der Gläubigen ist das Reich Gottes sehr real. Es entspricht nämlich dem geistlichen Königreich Nummer 2. Dort, wo die Herrschaft Gottes im Herz eines Menschen aufgerichtet ist. Das war im Alten Testament schon der Fall und im Neuen Testament bei den Gläubigen auch. In den Händen der Ungläubigen aber hat das Reich ganz wesensfremde Züge angenommen. Und es ist zu grotesken Auswüchsen gekommen. Natürlich durch die direkte Einwirkung und Bekämpfung durch den Satan. Und wir haben dann noch gesagt, das gilt ja generell, allgemein, für alles Göttliche. Gott hat nicht nur das Reich in die Hände der Menschen gelegt. Er hat anders in die Hände der Menschen gelegt. Die ganze Schöpfung. Und alles ist in den Händen der Menschheit verdorben. Alles. Seine ganzen Schöpfungsordnungen, seine die Ordnung zwischen Mann und Frau, alles ist verdorben worden. In der Hand der Menschen, die eigentlich zum Heil des Menschen hat dient. Auch die Auserwählung, Israel und so weiter. Er hat es ihnen angeboten, hat es ihnen gegeben, seine Auserwählung. Und was hat Israel mit dem gemacht? Schlussendlich ist alles in der Hand der Menschen verdorben worden. So eben auch das Reich Gottes, das der Herr Jesus hat zurückgelassen hat, in dieser Form, wo er zum Vater zurückgegangen ist. Und dann weitere ganz spezielle Aspekte von dieser neuen Erscheinungsform vom Reich Gottes, die vorher so nicht bekannt waren im Alten Testament, ist die Tatsache, dass der Herr Jesus zwar in den Himmel zurückgegangen ist, aber seine Jünger beauftragt hat, genau in seinen Fußstapfen zu wandeln. Den genau gleichen Weg zu gehen, wie er gegangen ist. Und was ist das für ein Weg? Es ist der Weg von der Verwerfung. Es ist der Weg von der Verachtung, von der Verspottung, vom Nichtgelten in dieser Welt. Und vom ganzen Bestreben auf das Himmlische setzen. Im Alten Testament war das ganz anders. Im Salomonischen Reich. Vor der ganzen Welt hat das glänzt. Die ganze Welt ist gekommen und hat angebetet und hat den Salomo bestaunet. Und die Königin von Saba hat gesagt, wo man mir das erzählt hat, habe ich es nicht geglaubt. Und jetzt muss ich sagen, sie haben mir nicht die Hälfte erzählt von der Herrlichkeit, die ich jetzt sehe. Es war offenbar Gottes Segen, Gottes Gegenwart, Gottes Wirken auf dieser Erde. Und alle haben es gesehen und haben sie bewundert, das Volk Gottes. Es ist genau umgekehrt in unserer Zeit. Genau umgekehrt. Die Jünger, die Gemeinde Jesu, gilt nichts von dieser Welt. Im Gegenteil. Sie wird verspottet und verfolgt von A bis Z, so wie es ihm selber ja auch gegangen ist. Das ist wirklich ein neuer Aspekt von dem Reich Gottes. Und dass die Bürger von diesem Reich, wir, die Gläubigen, die Himmelsbürger, all unsere Rechte auf alles Irdische ablegen. Im Alten Testament umgekehrt. Wir haben alle das Recht, wenn wir Gott gehorchen, ihm nachfolgen, gesegnet zu werden. Er wird uns segnen. Und hier verzichten wir auf jeglichen irdischen Segen um seines Namens willen. Er fordert seine Jünger dazu auf, das zu machen. Legt alles ab. Und nehmt täglich das Kreuz auf euch und folgt mir nachher. Das Kreuz ist nichts anderes als ein Instrument, das uns vom Irdischen tagtäglich trennt, absondert, abtrennt. Weil das ist ein tödliches Instrument. Wahrhaftig, völlig umgekehrte Vorzeichen als das, was bisher unter dem Reich Gottes man sich vorgestellt hat. Und ebenfalls ein spezieller Aspekt, dass viele Nichtglaubende das Reich auf eine Art und Weise angenommen haben. Vieles ist christlich geworden, tatsächlich. Und das Evangelium ist der ganzen Schöpfung verkündet worden, sagt der Paulus. Und schreibt es zweimal im Kolosserbrief. Die ganze Schöpfung hat es gehört zu seiner Zeit schon. Und wir wissen, sie haben entweder nichts damit anfangen, das sagt uns das Gleichnis vom Sämann. Oder zart ist in ihren Händen, in den Händen der Sünder, verdorben und verdreht worden. Das sagt uns das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Oder es ist dem Reich Gottes richtig Gewalt angetan worden. Etwas, was der Herr Jesus ja auch prophezeit, dass dem Reich wird Gewalt angetan werden. Die Leute machen damit, was ihnen passt. Stell dir vor, der Herrschaftsbereich Gottes, wo er König und Herrscher sein soll. Und die Menschen haben mit dem gemacht, was sie wollen. Mit diesen verdrehten Lehren von den Staatskirchen, von den katholischen Kirchen. Einfach gemacht, wie es ihnen passt. Haben einen eigenen Papus, einen eigenen Vater, einen eigenen Papst eingesetzt und so weiter. Gemacht nach ihrem Gusto, wie sie gedacht hat. Alles in diesem äusserlichen Reich Gottes in dieser Form, wie wir heute drinnen sind. Und der Herr Jesus hat ja seinen Jüngern ganz genau Anweisungen gegeben, wie sie leben sollen. Das haben wir auch gesehen. Wie sie sollen kämpfen, wie wir sollen überwinden. Haben wir kurz angeschaut, das letzte Mal. Das sagt uns die Offenbarung. Wie kämpfen wir, wie überwinden wir den Satan, der uns dauernd beeinflussen und verführen will. Durch das Blut vom Lamm, durch das Wort von unserem Zeugnis, auch durch das Zeugnis von unserem Leben, durch unser Lebenszeugnis, wie wir leben. Und in dem, dass wir unser Leben nicht lieben bis in den Tod. Die drei Arten, wie wir den Satan, wie wir kämpfen gegen die unsichtbare Welt. Und von Anfang an hat ja der Satan versucht, Gemeinden zu verführen. Dorthin, dass er ihnen hat weltliche und irdische Sachen angeboten. Weil ihm gehören ja alle Systeme der Welt. Ihm gehört die Welt, dem Satan. Und er ist gekommen und hat von Anfang an angeboten, nehmt euch doch Anerkennung. Nehmt euch doch Ehre. Baut euch doch grosse Häuser. Eindrückliche Kirchen, Kathedralen und so weiter. Und prompt, der Mensch hat es gemacht. Hat es umgesetzt. Und schon ist er im Gängelband vom Satan gewesen. Er weiss ganz genau, dass die Sachen von der Welt, wenn sich die Gemeinde Jesu darauf einlässt, die Gemeinde unter ein fremdes Joch bringt, wo sie lähmt, ihr Zeugnis zunichte macht, so dass sie keine geistliche Kraft mehr haben. Und so erwartet unser Herr auch von uns, von seinen Jüngern, dass wir in dem kurzen Leben, das wir haben, all unsere Rechte auf das Irdische ablegen. Das klingt einfach, aber ich glaube, da knacken wir alle tagtäglich dran. Aber das ist das, was der Herr Jesus fordert. Er sagt sogar, wer das nicht macht, kann nicht mehr Jünger sein. Er ist dort so kompromisslos in seinen Aussagen. Wir haben die Stelle gelesen, Lukas 14 und so weiter. Und es hängt dann noch an und seid euch aber sicher, überschlägt Kosten zu dieser Jüngerschaft, wo ich euch die Richtlinie angebe. Alle Angebote für unsere Sicherheit, für Wohlstand, für äußerliches Wohlergehen auf dieser Erde an uns, an die Kinder Gottes. All diese vielen Angebote, von wem kommen die? Die kommen nicht primär von unserem Herr, sondern vom Find. Von der Welt, die uns eben in diese Richtung abhängig machen von ihr. Das System ist wahrhaftig neuer Wein in neuen Schläuchen im Vergleich zu dem, was bisher bekannt war. Und wir fallen ja alle immer wieder, oder ich muss es von mir sagen, fast alle von uns, fallen wir ja immer wieder darauf rein, auf die Angebote vom Satan. Und ein Grund dazu ist, dass das passieren kann, gerade auch häufig, weil wir die Lehre nicht wirklich richtig kennen oder nicht richtig verinnerlicht haben. Die Lehre von diesem Reich, die Lehre vom Neuen Testament zu der jetzigen Heilszeit. Und weil sie auch kaum mehr predigt wird. Es wird kaum mehr wirklich so predigt, wie es der Herr Jesus predigt hat und seine Apostel. Die biblische Lehre wird heutzutage wirklich fast nur noch verkürzt predigt. All die Seiten, die sich positiv auswirken auf unser irdisches Leben. Heute ist eine gute Predigt, wenn sie mir gute Gefühle auslöst, am Schluss. Wenn ich nach Hause gehe und genau so weiterlebe, wie ich selber leben will. Und wenn es mir keinen Auftrag gibt. Ich kann so leben, wie ich will. Ich habe gute Gefühle und höre das in der Predigt. Aspekte, die betont werden von dem. Und dann ist das das, was sich die heutigen Menschen eigentlich danach sehnen. Und das geht uns allen so. Da tue ich mich voll drunter stellen und mit einschliessen. Weil wir so einen Hirnwäsch haben durchgemacht. In unserer materiell betonten Welt bis zum Gehtnichtmehr. alle unsere Sicherheiten sind garantiert in dieser Welt. Fast alle. Fast alle. Und weil wir nach diesen irdischen Sachen trachten, darum sind wir so leicht verführbar. Das ist eine starke Aussage von der Gleichnis. Eine klare Aussage von der Gleichnis. Darum sind wir so leicht verführbar. Und damit unbrauchbar für Gott. Und damit bringen wir keine Frucht. Keine Frucht. Etwas, was das Neue Testament auch ganz deutlich betont und klar lebt. Wer so lebt, wie es der Herr Jesus eigentlich verlangt, wer in die Jüngerschaft eintritt, wer auf den schmalen Weg tritt, und der Weg ist ja der Herr Jesus selber, wo wir drauf gehen. Er ist unser Weg. Wer sein Leben herleitet und den Weg beschreitet, der wird viel, viel vielfältig belohnt. Mit Prozentsatz in den Tausenden Zinsprozent. Das wird wirklich so sein, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Da wird vielfältig belohnt im Reich beim Herr Jesus. Weil er lässt sich nichts schenken von uns. Absolut nichts. Jetzt kommen wir eben, wenn wir doch einige von diesen Himmelreichsgleichnissen anschauen. Ich möchte noch einmal ein paar wichtige Punkte dazu sagen. Wie gesagt, sie wollen uns die geheimnisvolle Zeit, in der wir drin leben, der geheimnisvolle Aspekt vom Reich Gottes, das wollen sie uns erklären. Die Himmelreichsgleichnis. Und wie gesagt, die ersten vier Formen sind alle bereits bekannt im Alten Testament. Und auch das fünfte, das aktuelle, hat viele Ähnlichkeiten, viele Verwandtschaften, ist ja logisch. Gott ist der König, auch in diesem Reich, der Herr Jesus. Aber doch auch ganz deutliche Unterschiede, die wir jetzt ein paar davon angetönt haben. Es ist eben auch Wein, aber es ist neuer Wein. Und er gehört unbedingt in neue Schläuche. Ganz wesentliche Aspekte vom Reich Gottes im Alten Testament gelten nicht mehr. Dort das Alte Testament hat sich ausgerichtet auf das irdische Reich. Auf das irdische. Das Reich Gottes auf der Erde aufzurichten. In unserem Zeitalter, im Gemeindezeitalter, ist es umgekehrt. Wir sollen uns lösen von allem Irdischen und nach dem Himmlischen trachten. Nach dem trachten, wo oben ist. Dort, wo unser Herr ist, unser Haupt. Das ist ja eigentlich logisch. Dort, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Und die vielleicht wichtigste Eigenheit vom Reich Gottes in unserer jetzigen Zeit hier auf dieser Erde ist die Tatsache, dass das Reich völlig durch und durch vermischt ist mit Bösem. Ganz ein neuer Aspekt. Unbekannt, dass das je der Fall sein könnte im Alten Testament. Vermischt mit Bösem. Denken wir an das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut. An das Gleichnis vom Sauerteig. An das Gleichnis von den Fischen, vom Netz, wo die Fische sortiert werden. An das Gleichnis vom ungerechten Knecht, wo ohne himmlisches Gleichnis ist in Matthäus 18, wo ihm alle Schuld vergeben wird. Und er geht her und geht seine Schuldner mit einem kleinen Betrag ins Gefängnis. Das Reich ist der Mist von Bösem und von Bösen. Wir können sagen, das jetzige geheimnisvolle Reich Gottes hat zwei Bereiche. Es ist das äußerliche Bekenntnis. Das umfasst all die Menschen, die in irgendeiner Weise Gott oder Jesus oder christliche Werte in Anführungszeichen in ihrem Mund führen. Also das sogenannte Namenschristentum. Das bedeutet, dass das Böse in diesem Bereich, in diesem Aspekt vom Reich, das kommt nicht offensichtlich dämonisch daher, sondern es kommt schön christlich und geistlich tarnt daher. Es kommt sogar daher als Jesus, in Anführungszeichen. Aber es ist ein anderer Jesus. Und es kommt daher als Heiliger Geist. Aber es ist ein anderer Geist. Und es kommt daher als Evangelium. Aber es ist ein anderes Evangelium. Lesen wir doch kurz die Stelle, die das so eindrücklich beschreibt. 2. Korinther 11. Vers 2 bis 4 und dann noch 12 bis 15. Dort richtet Paulus die eindringlichen Worte an Korinther und sagt: Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Überzeugt, ganz am Rand bemerkt, dass das eine Auftragsbeschreibung ist, auch an die Verantwortlichen von der Gemeinde. Das, was hier steht. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Und dann schreibt er weiter: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und wir hören da die Frage raus von Paulus eigentlich: Warum habt ihr das so gut ertragen? Vielleicht eben wegen Vers 3b, die Gesinnung verdorben und von der Einfalt gegenüber Christus abgewandt. Und dann sagt er weiter, im Vers 12 lese ich weiter: Was ich aber tue, er hat sich ja dauernd müssen verteidigen vor den Korinther, was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Sie haben Gelegenheit gesucht, den Paulus abzusagen, wo sie haben können, und sich in den Vordergrund stellen. Und dann sagt er weiter: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und jetzt Achtung, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Da nimmt der Paulus das, was der Herr Jesus in den Himmelsgleichnis so eindrücklich prophetisch darlegt, auf und sagt den Korinther: Genau so ist es. Das ist die Realität vom Reich, wo wir drinnen stehen. Es ist voll mit falschen, mit verkleideten Aposteln, mit Engeln vom Licht. Das ist doch eine eindrückliche Stell. Denn, wir haben gesagt, zwei Bereiche, das Reich in heutiger Form, eben das äußere Bekenntnis, das Namenschristentum, und dann gibt es natürlich zum Glück den eigentlichen Bereich, die innere Realität. Das heisst, eben das geistliche Königreich im Herzen. Und das umfasst alle echten Gläubigen. Das heisst, alle aus Gottes Geist von neuem geborenen Menschen. Daran sehen wir, dass in dieser Zwischenzeit zwischen Pfingsten und Entrückung entsprechen all die Gläubigen gleichzeitig der Gemeinde Jesu natürlich. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das Reich Nummer 5, da Punkt 5, dauert eigentlich bis zur Wiederkunft vom Herrn Jesus, wenn er sein messianisches Reich aufrichtet. Also auch die Gläubigen der Trübsalszeit werden Teil von diesem Reich sein. Darum ist das Reich, das Nummer 5, ist nicht gleich die Gemeinde, sondern die Gemeinde ist ein Teil in diesem Reich. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt sehen wir, es ist unsere Erfahrung tagtäglich, auch in der Kirchengeschichte, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Es heisst ja nicht für nichts das Gnadenzeitalter, wo wir drinnen sind. Gott lässt Gnade walten und er wartet zu mit seinem Zorn und mit Gericht. Wie viel Grund hat unser Gott schon gehabt, Zorn und Gericht längstens auszuschütten über die Welt? Und zu was führt es? Dass die Leute anfangen zu spotten. Pah, was ist das für ein Gott? Sitzt irgendwo im Himmel. Wir können machen, was wir meinen. Ist noch nie etwas passiert. Meinen sie. Sie spotten. 2. Petrus 3. Wo bleibt denn seine Ankunft? Er wartet zu, damit Ungläubige noch gerettet werden. Und ebenso, damit Gläubige sich zubereiten lassen. Und sich bereiten, um Frucht zu bringen für ihren Gott. Weil wir werden sehen, der Himmelreichsgleichnis, das ist das grosse Thema. Frucht bringen. Frucht bringen. Für ihn. Und genau diese ganz spezielle Phase in der Menschheitsgeschichte, in der wir drin leben, seit dem Kreuzestod vom Herr Jesus, nach der Vollendung von seinem Erlösungswerk, eben die Gnadenzeit, diese Phase wird von dem Himmelreichsgleichnis beschrieben und charakterisiert. Es gibt noch andere Bibelstellen, die das auch sehr eindrücklich machen. Kommt jemandem gerade eine in den Sinn? Ein Text, wo unsere Zeit, die ganze Kirchengeschichte, Zeit, seit dem Kreuzestod vom Herrn Jesus, schön prophetisch auflistet. Zentschreiben, genau. Ja. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das Himmelreichsgleichnis, wo einfach über die ganze Kirchengeschichte sozusagen prophetisch vorschattet, wie es wird sein. Wo ganz viele Verwandtschaften mit dem hat, wo wir in diesen Gleichnis werden finden. Vielleicht noch ein Wort zum Begriff Gleichnis. Ein Gleichnis ist etwas, eine Begebenheit, die geschildert wird, eine Geschichte, die erzählt wird, wo eine versteckte Botschaft drin hat. Das heisst, ein Gleichnis muss ausgelegt werden. Ein Gleichnis muss richtig verstanden werden. Und genau dort sagt der Herr Jesus, der Jünger, euch ist es gegeben, dass der Gleichnis und dass ihr Geheimnis auch wisst und damit auch Gleichnis vom Himmelreich. Also, ein Gleichnis hat eine verborgene Botschaft drin, die wir müssen verstehen und dürfen verstehen. Und er hat es versprochen, dass wir es werden verstehen. Und dort gilt das allerwichtigste Auslegungsprinzip für die ganze Heilige Schrift, nämlich, dass Schrift mit Schrift muss ausgelegt werden und muss übereinstimmen. Die Auslegung von so einem Gleichnis muss mit der übrigen Schrift übereinstimmen. Sonst kann die Auslegung nicht richtig sein. Das klingt so einfach, aber wenn man dann dran ist und merkt, was da steht, ja, heisst jetzt das wirklich das? Dann hat man plötzlich innerliche Barrieren dagegen. Und gerade die Himmelreichsgleichnisse sind ein gutes Beispiel für das. Das ist unumstößlich, die Regeln. Die Schrift muss mit der übrigen Schrift übereinstimmen. Zum Beispiel das Stichwort Sauerteig im Gleichnis. Im Alten Testament, sämtliche Stellen, im Neuen Testament, sämtliche Stellen, Sauerteig, ein Bild für das Böse, für die Verderbnis, für die Sünde. Es kann nicht sein, dass Sauerteig plötzlich nicht nur etwas Gutes bedeutet, sondern etwas Göttliches. Das mit voller Rohr verstoßt das gegen das oberste Auslegungsprinzip von der Heiligen Schrift. Oder so gibt es noch andere Stichworte, die wir gerade werden eben in diesen Gleichnissen begegnen. Vögel. Wenn der Herr Jesus Vögel in einem von den Gleichnissen selber auslegt, als das Dämonische, das Böse, das Satanische, dann kann es einfach im Gleichnis später nicht zutreffen, dass die Vögel plötzlich etwas neutral sind und durchaus ihren Platz vom Guten haben, von Menschen, die Zuflucht finden unter einem geistlichen Baum. Das ist einfach nicht möglich. Dann sind es auch dort Dämonen. Weil das spricht gar nichts gegen etwas anderes, gegen einen solchen radikalen Systemwechsel. Das ist einfach ganz wichtig im Hinterkopf zu haben. Demgegenüber ist zum Beispiel eine direkte Rede vom Herrn Jesus. Also nicht das Gleichnis, sondern eine direkte Rede. Wie viele direkte Reden hat er gegeben? Also ein Befehl vom Herrn Jesus oder auch von den Aposteln. Das ist gerade aus, so zu verstehen, wie es da steht. Da müssen wir nicht keine verborgene Botschaft drinnen suchen. Sondern wir müssen es umsetzen und im Korken diesem Auftrag oder diesem Befehl oder dieser direkten Rede. Müssen wir einfach korken. Und ich sage es nur, weil es Leute gibt, die in allem irgendeine verborgene Botschaft suchen. Das ist nicht richtig, das ist nicht korrekte Bibelauslegung. Denn, wenn es gerade aus klar ist, was gemeint ist, müssen wir es so verstehen, wie es da steht. Und wenn man sieht, es ist ein Gleichnis, dann müssen wir uns fragen, was ist die verborgene Botschaft drin. Viele von diesen Gleichnissen, das habt ihr alle schon gewusst und gelesen, für mit diesen Worten an, das Reich der Himmel gleicht, oder mit dem Reich der Himmel ist es wie. Das ist auch so typisch. Es ist dem Herr Jesus ja sehr wichtig, dass seine Jünger, und damit auch sie lieb, wir, seine Gemeinde, die Botschaft von diesen Gleichnissen würden verstehen. Dass wir sie werden verstehen. Das sagt er auch bei, immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten. Eben zum Beispiel Matthäus 13, 11 haben wir ja das schon gelesen und auch an anderen Stellen. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben, den Ungläubigen. Es hat kein Ungläubiges Anrecht, wirklich zu verstehen, über das, was wir hier heute Abend reden und auch in den anderen Abenden. Aber wir sollen es verstehen. Und auch im gleichen Kapitel, Vers 51, wo er die Jünger fragt, habt ihr das alles verstanden? Und sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Ja, Herr. Und so fragt er auch uns, habt ihr das verstanden? Oder vielleicht fragt er auch, wollt ihr das verstehen? Und wir wollen antworten, ja, Herr. Weil es so entscheidend wichtig ist, dass wir die Sachen verstehen. Und dann eben der Vers 52, der auch so eindrücklich ist. Da sagt er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das Verstehen von diesen Wahrheiten, von dieser Botschaft, es ist wie ein Schatz von einem Hausvater, der jederzeit das, was er gerade braucht, das, was gerade passend wäre, das Benötigte aus diesem Schatz kann vorholen. Insbesondere auch zum Schutz von seinem Haus. Zum Schutz von seinem Haus. Er weiss, das passende Wort vorzuholen. Die passende Erklärung, die passende Botschaft. Das selber übrigens ein himmelreiches Gleichnis, der Vers, den wir jetzt gerade gelesen haben. Jetzt wollen wir doch noch anfangen mit dem ersten Gleichnis, das wir anschauen wollen, in Matthäus 13. Wir werden zwischen noch aus dem Markus-Gleichnis anschauen, das Himmelreichs-Gleichnis. Aber dass wir doch anfangen noch mit dem Markus 13, Vers 3 bis 9. Vielleicht könnten wir wieder anfangen lesen. Ja, wir fangen vielleicht zuhinterst an beim Andreas. Vielleicht jedes ein Vers. Also Matthäus 13 lesen wir 3 bis 9. Und dann gerade weiter die Auslegung vom Herrn Jesus, noch Vers 18 bis 23. Vielleicht jedes ein Vers, wenn du, Andreas, könntest anfangen.
Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen.
Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf.
Andere aber fiel auf den festen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte, dort ging es.
anderes aber viel um die Dornen. Die Dornen wuchsen auf.
Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach.
Ja, und dann weiter beim Vers 18.
Der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht.
Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine fällt 100 Felder, ein anderer 60 Felder und ein dritter 30 Felder.
Jawohl, danke vielmals. Das ist eins von diesen Gleichnissen, die in allen synoptischen Evangelien, also bei Matthäus, Markus und Lukas, vorkommt. Und genau so vorkommt auch, dass es vom Herr Jesus selber dann ausgelegt wird. Und da können wir auch immer noch die Parallelstellen herziehen, wenn irgendetwas unklar ist. Beim Markus ist interessant, sagt er, nachdem er das Gleichnis gibt, vor der Auslegung, sagt er, ganz etwas Wichtiges, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Oder wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Daran sehen wir, dass das Gleichnis irgendwie der Schlüssel scheint zu sein zum Verständnis auch von den übrigen Himmelreichsgleichnissen. Und eben der Herr Jesus selber legt es aus, damit wir auch bei den folgenden Gleichnissen, das zweite legt er auch noch aus, aber bei den nachfolgenden nicht mehr, dass wir auch dort seine Auslegungsprinzipien können anwenden und befolgen. Jetzt wollen wir einfach ein paar Punkte sagen zu diesem Gleichnis. Wir sehen ja vier Hauptaussagen in diesem Gleichnis. Das eine, Nummer eins ist, das Reich von dem Himmel, wo der Herr Jesus hier anspricht, eben das Reich Gottes in seiner geheimnisvollen, verborgenen Form, ist von bestimmten Sachen gekennzeichnet. Und das ist das Säen, das Wachsen, die Ernte. Oder Säen, Wachsen, Frucht bringen. Kommt immer wieder vor. Das Säen vom Evangelium, der Heilsbotschaft, oder wie wir gerade gelesen haben in diesem Gleichnis, das Wort vom Reich. Dann das Wachsen von dieser Saat, die ausgesagt ist worden, und die Ernte, das Frucht bringen. Das ist die erste Hauptaussage, die ich würde sagen, die man durchaus vertreten kann, die in diesem Gleichnis klar rauskommt. Dann der zweite Hauptpunkt, wo wir auch klar sehen, das gesagte Wort löst gewaltigen Widerstand aus. Löst massiven Widerstand aus. Und zwar von der Welt, vom Fleisch und von Satan. Warum? Zähen, sowohl Zähen wie das Wachsen, wie das Ernten soll verhindert werden. Klare Absicht vom Satan. Und wir sehen schon auch bei diesem Gleichnis, dass die drei Hauptstrategien vom Satan in dem oder sagen wir zusammengenommen mit den anderen Gleichnissen, sehen wir die drei. Strategie Nummer eins ist heimliches Einsäen vom Bösen. Sprich, Vermischung. Er räumt nicht alles Gute aus und sagt seine eigene Saat rein. Nein, er vermischt. Mitten unter die gute Saat sagt er seine Saat. Zu vermischen. Punkt Strategie Nummer 2 ist die Verführung. Beziehungsweise das Nachäffen von dieser Saat. Das Nachäffen vom Wachstum. Und das Kopieren und das Nachäffen von der Frucht. Eben, Verführung. Strategie Nummer 2. Und Strategie Nummer 3, die wir auch sehr gut kennen, wir selber fast nicht, aber viele von unseren Geschwistern auf dieser Welt. Offene, brutale Verfolgung. Man kann alles in diese drei Strategien vom Satan eigentlich unterordnen, die wir mit uns, mit ihm auseinandersetzen müssen. Und dann, das ist die zweite Hauptaussage, massiver Widerstand gegen das Reich. Die dritte Hauptaussage ist, in dieser Zeitphase, in unserer Zeitphase, in der wir leben, während der Gnadenzeit, wird gesagt, aber auf sehr unterschiedlich vorbereitete Böden. Wir haben unterschiedliche Böden, aber überall wird gesagt, Zehen und die Saat selber ist überall gleich. Es wird einfach ausgestreut, das Wort vom Reich oder das Evangelium. Und die vierte Hauptaussage, die wir sehen in diesem Gleichnis, ist das Offensichtlichste. Es werden vier verschiedene Böden, und wir merken sehr schnell, was gemeint ist mit diesen Böden. Es sind seine Herzen gemeint. Vier verschiedene Herzensböden werden beschrieben. Und die vier verschiedenen Herzensböden, wie will es anders sein, reagieren ganz unterschiedlich auf die Saat, die da kommt und ihnen gesagt wird. Und das führt uns doch schon zu einer ganz wichtigen Erkenntnis, wo wir auch eine von diesen wichtigen Botschaften aus diesem Gleichnis, wo wir sollen uns verinnerlichen. Entscheidend, ganz entscheidend ist der Herzensboden. Und das zeigt uns wiederum, dass da der Mensch selber, der einzelne Mensch, auch ebenfalls eine ganz eine grosse Verantwortung hat. Nicht nur selber, direkt für sich selber, mir ist einfach gerade auch wieder das Beispiel von der Kindererziehung in Sinn gekommen. Die Kindererziehung wird sehr viel zur Bodenvorbereitung beitragen. Ich glaube, das ist uns allen klar, die Kinder haben. Sowohl zum Negativen wie zum Positiven. Ein geistliches, christliches Elternhaus wird die Herzensböden der Kinder vorbereiten. Wir wissen alle, dass das keine Garantie ist, dass das Kind dann wirklich auf den Weg kommt. Aber es wird entscheidend wichtig sein. Entscheidend wichtig sein. Nebenbei bemerkt, bin ich überzeugt, dass die Bodenbeschaffenheit sich im Verlauf des Lebens verändern kann. Dass wenn jemand einen verhärteten Herzensboden aufweist, dass das nicht das Ende ist. Dass Gott mächtig genug ist, die Bodenbeschaffenheit zu verändern. Das wollen wir doch auch ganz klar festhalten. Das sehen wir nicht direkt in diesem Gleichnis sitzen, aber sonst aus dem Neuen Testament, aus der biblischen Botschaft. Es ist nicht einfach, denn die Würfel sind gefallen und dann kannst du alles vergessen. Nein, Bodenbeschaffenheit kann sich verändern. Und die nächste ganz zentrale Aussage aus diesem Gleichnis. Unter dem Schlussstrich bleibt nur eine einzige Frage. Frucht gebracht oder keine Frucht gebracht? Es reduziert sich alles auf diese Frage. Ja oder nein? Hat das Pflänzli Frucht gebracht? Und wir merken ganz speziell an diesen Gleichnis, wie das für Gott, für unseren Vater im Himmel, einfach das absolut Höchste und Wichtigste ist. dass Frucht entsteht zur Ehre von seinem Namen. Frucht, ja oder nein? Das wird auch in deinem Leben und in meinem Leben vor dem Richterstuhl Christi die entscheidende Frage sein. Alles verbrannt oder reichlich Frucht gebracht. Darum sorgt nicht für euer Leben. Schafft nach Schätz im Himmel. Dann seid ihr klug, sagt der Herr Jesus. Der Sämann wird nicht direkt ausgelegt, wer er ist. Es ist aber leicht zu erkennen, dass sicher der Herr Jesus mit gemeint ist. Und wahrscheinlich kann man sagen, jeder, der die Heilsbotschaft vom Reich predigt, ist so ein Sämann, der da beschrieben wird. Schauen wir doch den ersten Herzensboden an. Auf den Weg gesagt, es passiert nichts damit, sofort sind die Vögel da und picken es weg. Der Boden ist hart, es ist ein Weg. Ich kann uns vorstellen, was dort auf diesem Weg alles hin und her rollt. Der ganze Verkehr von dieser Welt. Dort, wo sich die Welt aufhält, auf diesem Weg, festgefahren, kein bisschen guter Boden, dort ist Samen hergefallen. Dort, wo sich auch die Vögel aufhalten und schauen, ob sie etwas erhaschen können. Da kommt einem das Bild von den Möwen in den Sinn, die überall vorhanden sind und schauen, ob sie irgendwo etwas verwischen können. Sie sind allgegenwärtig und werden sofort zuschlagen. Die Menschen hören das Evangelium, aber sie weiss nicht reinlassen. Sie weiss nicht verstehen. Zum Beispiel die Pharisäer sind so ein Beispiel. Und nebst ihnen eine unzählbare Schar von weiteren Menschen. Sie hören das Evangelium und sie erahnen sogar, was sie müssten machen. Sie verstehen es weitgehend, bin ich sogar sicher. Gerade von den Pharisäern wissen wir das. Wie viel, dass sie verstanden haben. Wie sehr, dass sie den Herr Jesus als wahr Messias erkannt haben. Aber sie haben ihn nicht wollen. Sie haben ihn nicht wollen. Aus dem folgt, sowohl das Sprießen vom Samen ist verhindert worden, das Wachstum natürlich damit auch und die Frucht ist verhindert worden. Bei diesem ersten Herzensboden. Dann der zweite Herzensboden, der Felsigboden, wird beschrieben. Und wir sehen aus der Beschreibung, es muss eine dünne Humusschicht haben und gerade unmittelbar darunter ein grosser Fels. Und das wird verglichen mit den Menschen, die sehr freudig, gefühlsbetont sogar, das Evangelium aufnehmen. Wahrscheinlich sind so genau die Menschen, die auf eine manipulative und gefühlsbetonte Predigt am meisten reagieren. Wie viel ist da dem Wort Gottes Gewalt angetan worden in den letzten 200 Jahren, seit der bestimmte Stil vom Evangelisieren ist aufgekommen. Mit diesen grossen Prediger, die auch viel Segen gebracht haben, aber es ist etwas Schräges dort reingekommen. Wo man hat angefangen, manipulativ zu predigen und zu evangelisieren. Für die Massen zu packen. George Whitefield, von ihm wissen wir, dass er mit einem Halbsatz eine tobende Menge hat können, mucksmäuschen still machen. Der hat so ein Charisma gehabt. Von der Redegewandtheit. Es gibt Leute, die sagen, nur wenn er einzelne Wörter betont hat, haben die Leute fast zum Heulen gebracht. Versteht ihr? Extrem manipulativ. In guten Absichten für Gott, für Menschen, für Gott zu gewinnen. Aber es ist nicht Gottes Weg. Es ist nicht Gottes Weg. Und nach ihm unzählige andere Erweckungsprediger, die ähnlich funktioniert haben. Und wenn man den Erweckungsgeschichte genau nachgeht, historisch, erstaunt man immer wieder, gerade auch sei es Wales oder sei es in Nordamerika die grossen Erweckungen, wie viel Frucht von dem wirklich übergeblieben ist. Und wir wissen heute historisch, dass massiv übertrieben worden ist in den Darstellungen. Und ich bin überzeugt, das ist einer der Gründe. Wir sollen säen. Ganz simpel einfach das Evangelium streuen. Und alles andere muss Gott machen. Und wenn wir die Leute eindringlich bepredigen und sagen, ihr müsst und kommt führen und es ist so viel von dem, ist Menschenwerk. Gott muss das Werk im Herz der Menschen tun. Und es darf nicht über die Gefühlsebene laufen, über das Manipulative. Das ist tödlich für die Kraft vom Evangelium. Tödlich. Das ist meine feste Überzeugung. In diesem zweiten Herzensboden sehen wir, der Samen, der sprießt gegen oben, sofort. Aber gegen oben ist der Fels. Und es können sich keine Wurzeln bilden. Er kann sich nicht, fest werden. Der Mensch ist eben wetterwendisch, wird von jedem Wind hin und her getrieben. Und vor allem, wenn dann Schwierigkeiten und Verfolgung kommt, dann wird er sofort aufgeben. Und das Tragische ist, und da ist x-fach passiert, dass gerade die Menschen unter Umständen zu den heftigsten Verfolgern der wahren Gläubigen werden. Sie kehren sich um und stoßen gegen die echten, gegen die wahren Gläubigen. Was ist der Fels unter dieser dünnen Humusschicht? Für mich kann es nur eins sein. Es ist ein riesengroßes Ego. Ein riesengroßes Ego. Ich habe da in Klammern geschrieben, wiedergeboren, Fragezeichen. Das könnten wir jetzt zusammen diskutieren. Ist der Mensch gerettet gewesen? Gerettet ist er wiedergeboren. Es gibt erstaunlich viele Ausleger, bei dieser Frage nachgegangen, viele Ausleger, die beides vertreten. Ausleger, die sagen, doch, der ist wiedergeboren. Der ist wiedergeboren. Und ich habe Mühe mit dem, das anzunehmen, weil das steht, er schießt auf, er verdorrt, er stirbt ab, wenn die Sonne kommt. Aber nur, ich möchte es nur erwähnen, es gibt tatsächlich Brüder, und sehr ernsthafte Brüder, die das Gefühl haben, doch, der gehört zu den Wiedergeborenen. Das ist sicher ganz, ganz eine schwierige Frage. Bei diesem Herzensboden sehen wir, gesprost ist er. Die Sprisse hat stattgefunden, aber das Wachstum ist verhindert worden, die Frucht ist verhindert worden. Ja, jetzt ist die Zeit schon wieder davon gelaufen, sehe ich gerade. Ich will es wirklich auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich denke, wir können hier vielleicht noch ein paar Minuten Zeit nehmen für Fragen oder Bemerkungen, aber dass wir das nächste Mal dann da beim dritten Herzensboden weiterfahren. Ich möchte einfach noch fragen, gibt es noch eine Bemerkung oder eine Frage zu dem, was wir jetzt besprochen haben? Ich bin überzeugt, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mit diesen Sachen auch zuhause einfach intensiver auseinandersetzen. Gerade mit dem Matthäus-Evangelium, das ist sehr, sehr lohnend. Und ich kann euch das einfach ganz fest ans Herz legen und empfehlen, über diese Sachen auch zuhause noch nachzudenken. Darum versuche ich auch jeweils, das Skript zu machen, dass man sich an etwas halten kann und auch die Bibelstellen selber nachlesen, selber sich Gedanken darüber machen. Ich möchte einfach sagen, wenn jemand gerne noch einen Satz von diesen Blättern braucht, kommt jederzeit auf mich zu. Ich kann die ja immer noch einfach rauslassen, wenn es jemand auch die vorhergehenden will. Ja, Eli. Genau, schon der Fels, der hart ist, drückt ja das aus. Genau, die Verhärtung. Beim Weg war es ein verhärteter Herzensboden. Und da ist er so oberflächlich, so Maske, sieht recht gut aus. Aber drunter kommt härtester Fels. Ja.